Herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Herzlich willkommen bei Was Bitcoin bringt, präsentiert von Coinfinity, wo ihr mit dem Code Was Bitcoin bringt in einem Wort für die ersten 6 Monate 21% der Gebühren sparen könnt, wenn ihr Bitcoin kauft, verkauft, einen Sparplan anlegt. Und ich verspreche euch, nach dieser Folge, die jetzt kommt mit Leon Wankum, Nummer 4 in unserer kleinen Serie, da ist die Chance ganz groß, dass ihr da mal reinschaut bei Coinfinity, denn wir sprechen über den Weg zum Bitcoin-Standard, was die Strategien vielleicht sind, einerseits mit Schulden zu arbeiten, andererseits vielleicht auch nicht, was das bedeutet für Unternehmer, kleine, aber auch große Unternehmer, wie sie sich vorbereiten können, wie sie diesen Monetarisierungsprozess von Bitcoin ausnutzen können, wie dieser Monetarisierungsprozess eigentlich aussieht und wo wir dann auch hingehen, was die jährliche Rendite betrifft in den nächsten 10, 20, ja sogar 30 Jahren. Ein wirklich faszinierendes Gespräch, wo ich auch erwähne, dass ich mich für total privilegiert halte, dass ich das machen kann, dass ich hier sitzen kann. Der Leon wirkt für mich manchmal wie einer, der aus der Zukunft kommt und uns erklärt, wie das mit dem Bitcoin-Ding passiert ist, und mich macht es wahnsinnig froh und optimistisch, dass wir dieses Bitcoin-Ding haben und dass wir auch jemanden wie den Leon haben, der uns da seine Sicht der Dinge so gut erklären kann. Eine meiner Lieblingsfolgen jetzt zumindest in dieser Serie. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit, weil ich weiß, den werdet ihr garantiert haben. Willkommen zu Part 4 unserer kleinen Miniserie. Wir haben in der letzten Folge über Immobilien gesprochen, Immobilienwirtschaft. Und heute möchte ich breiter die Frage stellen, weil du ja auch wirklich einer bist, der sich über diese Dinge wirklich intensiv Gedanken gemacht hat. Ja, was bedeutet ein theoretischer Bitcoin-Standard? Aber fangen wir vielleicht an bei den Dingen, die praktisch sind. Ja? Immobilien, Leverage, also Kredithebel, was verändert sich da deiner Meinung nach?
Ja. Ich denke, es wird sich sehr viel verändern und Dinge werden sich grundlegend verändern. Auf einem Fiat-Standard, in dem Dinge an Wert verlieren und Geld auch an Wert verliert, ist es sinnvoll, sich zu verschulden, um von dieser Inflation zu profitieren. Das wiederum kann aber negative Auswirkungen für die Gesellschaft haben, weil eine übermäßige Schuldenquote, die auch bedeutet, dass neues Geld erzeugt wird, das dann als Kredit herausgegeben wird, das bestehende Kapital oder die ausstehenden Geldanheiten eben entwertet. Das heißt, auf der persönlichen Ebene, auch auf der unternehmerischen Ebene kann man davon profitieren, aber es gibt negative gesellschaftliche Auswirkungen.
Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck in unserer Fiat-Welt, dass wir zwar alle wissen, so irgendwie zu viel Schulden ist nicht gut, aber je weiter das System fortgeschritten ist, desto weniger kann man sagen, warum eigentlich das ein Problem ist.
Das stimmt, ja. Warum die Schulden ein Problem
genau,
sind.
Genau, genau. Es wird immer darüber geredet, ja, die Schulden sind so hoch und so weiter, aber irgendwie scheint es so zu sein, als würde das keine Auswirkungen haben. Und dann gibt es so Extremfälle wie die MMT und so weiter, die sagen, ja, also wir haben uns das angesehen, Schulden gar kein Problem, Schulden top.
Ja, ich denke, das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Man könnte das, glaube ich, relativ einfach beschreiben und einfach darstellen, wenn man sich anschaut, dass in den USA ungefähr 78% der Einkommenssteuern für die Tilgung der Schulden genutzt werden. Das heißt, der Schuldenberg ist mittlerweile so groß, dass 78% der Einkommenssteuer dafür genutzt werden. Und das heißt auch, dass die Steuern nicht reichen. Es muss also zusätzliches Geld produziert werden, um die Steuern zu bezahlen. Und das setzt eine Negativspirale in Gang, die zu immer höheren Inflation führt. Das System kannibalisiert sich sozusagen selber bis zu dem Punkt, an dem es entweder eine neue Währung gibt. Man sieht das tatsächlich. Also in den USA und auch in Europa ist das ein schleichender Prozess. Aber wenn wir uns global andere Märkte angucken, dann können wir sehen, dass dieser Verfall einer Währung auch sehr viel schneller fortschreiten kann. Ein sehr bekanntes Beispiel ist Simbabwe, aber auch der Libanon. Im Libanon gab es ja 2019 so eine große Währungskrise. Und dann wird das Geld einfach insofern weginflationiert oder wertlos gemacht, indem das Geld, was auf der Bank steht, entwertet wird und damit aus der Sicht des Staates die Schulden sozusagen auch weg sind. Aber wenn die Schulden weg sind, ist auch die Produktivität derer weg, die ihre Produktivität in dem Geld gespeichert haben, was entwertet wurde.
Genau, das ist dann das Argument von MMT, dann ist dann, ja, wir brauchen ja Schulden, weil ihr speichert ja eure, ihr spart ja in den Schulden anderer. Ja. Aber wenn dann natürlich der Schuldenschnitt kommt und es werden dann 3 Nullen weggestrichen von der Währung, dann ist, dann zahlt der drauf, der eben in dieser Währung gespart hat.
Genau. Und das ist dann wieder dieses Argument, der Zweck heiligt die Mittel. Aber ich glaube eben, dann verfällt man in so kollektivistische Gedanken, wo auf einmal alles gerechtfertigt ist, was angeblich dem Kollektiv hilft. Aber dieses Kollektiv ist auch einfach manchmal nur imaginär. Es ist so eine Vorstellung. Und ich sehe das als stark problematisch an. Das ist tatsächlich stark problematisch. Natürlich ist es auch so, dass man als Bitcoiner davon profitieren kann. Also man muss sich natürlich überlegen, wie möchte ich mit diesen zwei Systemen, die im Moment existieren, umgehen. Also einmal dem Bitcoin-System, in dem es eine Währung gibt, die begrenzt ist, und dem Fiat-System, in dem es eine unbegrenzte Währung gibt. Da gibt es also eine Übergangsphase, in der wir uns jetzt gerade befinden. Und da obliegt es dann dem Individuum selber zu sagen, ich möchte vielleicht auch das Fiat-System aushebeln. Das finde ich persönlich okay. Und ich sehe das so etwas spielerischer. Und als Bitcoiner kann man sicherlich auch einen persönlichen Vorteil daraus ziehen, wie man das dann möchte. Das muss man dann persönlich entscheiden. Aber ich finde es interessant, einmal durchzuspielen, das können wir ja gerne machen. Wie würde das aussehen auf einem hypothetischen Bitcoin-Standard, also einem Hartgeld-Standard, in dem es eine knappe Währung geben würde, Bitcoin?
Genau, das ist ganz wichtig und das machen wir jetzt, weil für mich ist das auch deswegen interessant, weil ich bin ja da ultra-orthodox. Wir haben da immer diese Diskussion, soll man jetzt Schulden aufnehmen, um Bitcoin zu kaufen? Da gibt es zum Beispiel, Jack Mallers sagt, er lebt zu 100% auf Bitcoin, gibt mit Kreditkarten aus, das heißt, er geht quasi immer ins Minus. Meine Kreditkarten sind natürlich auch im Minus, aber das ist nicht strategisch, das passiert einfach so. es gibt aber andere, die wirklich auch Konsumkredite aufnehmen, um Bitcoin zu kaufen, oder kompliziertere. Saver Sale macht es im Grunde auch nichts anderes als dieses Speculative Attack on the Dollar, was du gesagt hast. Und du beschäftigst dich mit dem auch intensiv. Das heißt, was passiert, was ist jetzt der smarteste Ansatz, deiner Meinung nach? Und was ist sozusagen dann wirklich, wie sieht es dann auf einem Bitcoin-Standard aus?
Gerne. Also ich tendiere in die Richtung Jack Mallers, Michael Saylor, wie du ja auch weißt. Das bedeutet, ich persönlich mache das so, dass ich mir anschaue, wie kann ich Schulden aufnehmen, um Bitcoin zu kaufen und gleichzeitig imstande sein, diese Schulden zurückzuzahlen, ohne in eine stressige Situation zu bekommen, weil der Grund, warum ich Bitcoin so schätze, ist, weil Bitcoin mir mehr Zeit und weniger Stress gibt. Das heißt, ich möchte mich auch nicht zu sehr stressen, um Bitcoin zu erwerben, weil das wäre irgendwie nicht sinnvoll. Das heißt, ich möchte auch Bitcoin auf eine Art und Weise erwerben, die nicht mit zu viel Stress verbunden ist.
Okay.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, auf der mathematischen Perspektive, wenn man sich das anschaut, Bitcoin ist begrenzt und nimmt an Kaufkraft zu. Fiat ist unbegrenzt und nimmt mit der Zeit an Kaufkraft ab. Das heißt, man kann sich also anschauen, man guckt sich erstmal an, habe ich irgendwelche Vermögenswerte, die Einkommen generieren. Auf der unternehmerischen Seite und dann gehe ich auf die individuelle Ebene. Also ich fange einmal an auf der unternehmerischen Seite. Mhm. Wenn ich jetzt also Geschäftsführer eines Unternehmens bin, dann würde ich mir mein Unternehmen angucken und würde sagen, wie kann ich mir Geld leihen und diese Schulden mit dem Einkommen in meinem Unternehmen zurückzahlen, um Bitcoin zu kaufen. Und auf der individuellen Ebene würde ich das erstmal genauso machen. Besitzt irgendjemand in meiner Familie Assets, die beliehen werden können? Dazu zählen natürlich einmal ein Unternehmen oder ein Geschäft, aber auch Immobilien, wie von mir so oft angesprochen, eignen sich hervorragend, um Fiat-Schulden aufzunehmen, um Bitcoin zu kaufen, weil die Mieteinnahmen genutzt werden können, um die Schulden zurückzuzahlen. Und die Volatilität von Bitcoin ist egal, weil Bitcoin produziert kein Cashflow. Das ist ja so. Also mit Bitcoin Schulden zurückzuzahlen, ist extrem spekulativ. Und um die Spekulation so ein bisschen zu minimieren, finde ich es hervorragend, Assets zu nutzen, die auf nominaler Wertebene, also im Fiat, die nominierten Wert nicht so volatil sind wie Bitcoin und Cashflow generieren. Das ist die eine Sache.
Ich kann aber also Immobilien, also das ist das, was wir auch in einer der anderen Folgen beschrieben haben, dass Immobilienentwickler einfach hergehen und sagen, okay, wir bauen auf Pump Immobilien, zahlen dann aus dem den Kredit zurück. Aber du kannst eben auch dann nochmal refinanzieren und dann Bitcoin kaufen und dann mit dem Cashflow der refinanzierten Immobilie den Kredit für den Bitcoin-Kauf bedienen. Ist das die Idee?
Ja, das ist die Idee, richtig beschrieben. Das halte ich für sinnvoll und so sichert man sich auch ab gegen die Inflation. Und man profitiert von Bitcoins Wertzuwachs eben über die Zeit. Mhm. Und auf der persönlichen Ebene, du hast von Konsumentenkrediten gesprochen, wenn man sich mal umschaut, die Leute holen sich für jeden Mist Kredite. Also wenn man sich mal beschäftigt damit, das ist wirklich erschreckend, wie einfach Kredite vergeben werden und für was. Also Menschen kaufen auf Kredite Autos, also Autos sowieso, ja, nach Immobilie. Also das macht tatsächlich auch vielleicht irgendwo noch Sinn. Aber auch Handtaschen, Urlaube, all diese Dinge werden oftmals auf Kredit bezahlt.
Konsum.
Konsumgüter. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ich habe die Möglichkeit, mir einen Kredit zu nehmen und ich habe ein Einkommen, das mir erlaubt, den Zins zurückzuzahlen, dann kann man sich einen Kredit nehmen und Bitcoin kaufen. Das halte ich für wesentlich sinnvoller, als den Kredit für eine Handtasche auszugeben, wenn man das machen möchte. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann ja jeder auch für sich selber entscheiden. Man muss natürlich immer mit dem Hebel aufpassen. Man sollte sich nicht abhängig davon machen, Bitcoin verkaufen zu müssen, mhm, um die Schulden zurückzuzahlen. Also aus meiner Sichtweise sollte die Tilgung, also die Zurückzahlung der Schuld, immer über Cashflow passieren. Und Cashflow kann in einem Unternehmen stattfinden, in einem Asset oder auf der persönlichen Ebene über Einkommen.
Mhm. Das heißt, ich bin eingestellt, verdiene X pro Monat, mir bleiben, keine Ahnung, sagen wir Pi mal Daumen, 500 Euro übrig. Ich weiß, ich kann den Kredit bedienen, sagen wir 400 Euro pro Monat, und ich zahle dann quasi den Kredit zurück, mit dem ich die Bitcoin vorher gekauft habe, und muss eben nicht Bitcoin verkaufen, kann langfristig drin bleiben. Und auch wenn ich nicht den perfekten Zeitpunkt für den Bitcoin-Kauf gefunden habe, dann kann das funktionieren. Also ich sage dir ganz ehrlich, ich verstehe das total und ich weiß, dass es Leute gibt, die das so machen. Wie gesagt, ich, für mich persönlich ist das gar nichts. Also ich bekomme da, also ich lebe lieber ohne Schulden. Also ich gebe gerne Bitcoin oder ich gebe gerne Geld aus, wenn ich etwas verdient habe für Bitcoin. Und ich glaube, dass auch die Ebene der Ressourcenschonung betrachtet werden muss. Ich habe das mal auf Twitter diskutiert, der hat das überhaupt nicht verstanden. Wenn ich gesagt habe, siehst du da, deswegen ist Bitcoin gut für die Umwelt, weil du da deswegen vielleicht den Flug, die Fernreise nicht kaufst, ja, sondern eher in Bitcoin reingehst, und die haben geglaubt, ich bin vollkommen wahnsinnig, aber das ist halt einfach nur Sparen, also ja, verschobener Konsum. Aber was du hier beschreibst, ist interessant, weil natürlich diese Konsumkredite, wenn, nennen wir es beim Namen, ja, unsere Freunde von den Buy Now, Pay Later Apps, ja, die ja unglaublich abcashen mit diesen Produkten. Das ist ja Fiat im Endstadium. Ja? Wobei man dazu sagen muss, in Amerika ist das ja schon lange üblich, dass du quasi auch deine Kreditkarte immer nur die Zinsen bedienst, aber nicht die eigentlichen Schulden. Bei uns geht das jetzt erst langsam los.
Ja. Genau. Ja, ich möchte auch niemandem jetzt dazu anregen, etwas, also ich kann das nachvollziehen, deine Sichtweise, und ich möchte auch niemandem, und das ist wichtig zu sagen, dazu anregen, zu hohes Risiko einzugehen, unnötig zu spekulieren oder etwas zu machen, was nicht sein muss. Es ist nur eine Möglichkeit, die sinnvoll ist, aus der ökonomischen Perspektive heraus, aus dem individuellen Level, aus der individuellen Ebene, wenn man dadurch die Möglichkeit hat, Bitcoin frühzeitig zu kaufen in der Monetarisierungsphase. Das bedeutet, Bitcoin ist jetzt gerade in einer Phase, in der es zu Geld wird. Und Geld hat, also, oder der Verlauf von Geldwerden hat verschiedene Stufen. Erstmals etwas eine Art Sammlerstück, dann wird es ein Wertspeicher, dann ein Transaktionsmittel und dann auch eine Rechnungseinheit. Und ich würde sagen, wir sind jetzt gerade in dem Level oder auf der Stufe, Bitcoin wird ein Wertspeicher. Und in dieser Monetarisierungsebene gewinnt Bitcoin sehr schnell an Kaufkraft. Um da sozusagen teilhaben zu können, um frühzeitig Bitcoin erwerben zu können, ist das sinnvoll und vor allen Dingen für ein Unternehmen. Und ich möchte einmal ganz kurz erklären, wieso. Mhm. Wenn du, und auch insbesondere für Traditionsunternehmen, auch für den deutschen Mittelstand oder für den Mittelstand im Dachraum, der so wichtig ist für die Wirtschaftsstruktur, da gibt es Unternehmen, die haben über Generationen Werte aufgebaut, waren über Generationen innovativ und produktiv, und über die Inflation und über die Regulierung und Besteuerung wird die gesamte Produktivität, die über Generationen aufgebaut wurde, kaputt gemacht. Und jetzt die Frage, wie kann ich diese Werte schützen? Und diese Werte kann man eigentlich nur schützen, wenn man in Bitcoin investiert und wenn dort über Generationen Werte geschaffen wurden, dann eigentlich auch nur, wenn man das mit einem gewissen Leverage macht. Weil sonst ist man nicht imstande, relativ schnell, weil Bitcoin monetarisiert sich ja recht schnell auch an diesem Monetarisierungsprozess teilzuhaben und Bitcoin als Asset in die bestehende Firmenstruktur zu integrieren. Und deswegen glaube ich, wenn man einmal kurz das Individuelle und die Firmenstruktur voneinander trennt, die Firmen sind sowieso so hoch verschuldet, dass sie nur weiter bestehen können, wenn sie sich noch weiter verschulden. Also auf der persönlichen Ebene kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn man sagt, ich möchte keine Schulden haben, das ist ein gewisser Druck und ich habe auch, also du sagst ja, gib doch den Spruch, wer mehr als 0,1 Bitcoin hat, ist nicht bullish genug, was einfach damit gemeint ist, Bitcoin wird sich schon monetarisieren, man braucht gar nicht so viel. Und das finde ich einen angenehmen Gedanken, weil er so ein bisschen den Druck rausnimmt. Aber bei einem Unternehmen ist es so, die Unternehmen sind sowieso so hoch verschuldet und die finanzieren sich sowieso übers Verschulden. Entweder sage ich, der Wirtschaftsstandort Deutschland ist tot, ich höre heute auf, schließe meinen Laden ab und gehe ins Ausland. Oder ich sage, wenn ich mich sowieso verschulde, dann tue ich das auch auf eine Art und Weise, die sinnvoll ist und die Produktivität meines Unternehmens schützt.
Das heißt, wir haben hier wirklich, und ich finde es wirklich faszinierend, Leon, dass du, weil ich weiß, dass du dir über das schon extrem intensiv Gedanken gemacht hast, sonst könntest du heute nicht ohne Punkt und Beistrich das so derartig darlegen. Ja? Das heißt, wir haben da auch eine Chance, wie du es richtig sagst, auch den Wirtschaftsstandort Deutschland, Österreich, Schweiz irgendwo zu retten, ja? Ja. Einen Ausweg zu finden. Glaubst du, dass wir das noch rechtzeitig, dass die Unternehmer, die KMUs, der Mittelstand, dass sie das noch rechtzeitig checken werden? Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, für 5%. Sichere deine Bitcoin jetzt in Edelstahl und schütze sie so vor Wasserschäden, Hausbränden und kaputten Hardware-Wallets. Das Sidor Bitcoin Backup ist die unverzichtbare Ergänzung zu einer Hardware-Wallet und mit dem Code, was Bitcoin bringt, bekommt ihr 5% Rabatt. Schaut rein bei sidor.io. Nico, soll ich Bitcoin kaufen? Wo geht der Preis hin? Ich habe nicht die Antwort auf alle diese Fragen, die mir gestellt wird. Aber wenn ihr Bitcoin kaufen wollt, dann schaut rein bei Coinfinity. Legt einen Sparplan an, investiert ohne Stress. Ihr müsst nicht ständig den Markt beobachten, wenn ihr einfach regelmäßig nachkauft. Ideal für Einsteiger, ein unkomplizierter Weg, für Neulinge in Bitcoin zu investieren und natürlich ideal auch für Bitcoiner, die ihre Keys selbst halten wollen, denn Coinfinity überweist die Summe direkt auf deine Wallet. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT spart ihr euch 21% in den ersten 6 Monaten bei Coinfinity. Findet ihr in allen App-Stores, findet ihr bei coinfinity.co und ihr könnt dort natürlich auch Einmalkäufe machen, ihr könnt dort verkaufen, ihr könnt dort auch das Lightning-Netzwerk nutzen und für all das gilt auch mein Code, um eure Kosten zu reduzieren.
Das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt 2 Szenarien. Szenario Nummer 1, Sie verstehen es rechtzeitig. Szenario Nummer 2, das halte ich für wahrscheinlicher, die nächsten Dekade werden recht hart. Also die nächsten 20, 30 Jahre werden recht hart im Dachraum, auch in Europa. Und es wird einige Unternehmen geben, einige Unternehmer, einige Unternehmerinnen, einige Privatpersonen, die werden das verstehen. Und ich glaube, die werden sich abspalten von den anderen. Ich glaube, das wird ehrlich gesagt ganz extrem werden. Es wird die Unternehmen geben, die verstehen, ich muss mein Schicksal selber in die Hand nehmen. Ich kann mich nicht auf den Staat verlassen. Der Staat und die Inflation sind das Problem. Bitcoin ist die Lösung. Wenn man das verstanden hat und Bitcoin in die bestehende Geschäftsstruktur integriert, dann kann man überleben. Und es wird aber interessant werden zu sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn wir uns jetzt mal die Spieltheorie angucken, was sind die Incentivierungen, die Bitcoin setzt? Wenn man ganz ehrlich ist, gibt es auch für jeglichen Wirtschaftsraum 2 Optionen. Entweder sage ich, ich lehne Bitcoin ab, weil Bitcoin das bestehende System bedroht. Oder ich sage, das bestehende System ist an sich eigentlich schon so weit zerstört, hat sich so weit kannibalisiert, dass die Integration von Bitcoin eigentlich von Vorteil ist. Also auch für den Staat, wenn man mal so denkt. Weil die Leute werden ja irgendwann verstehen, der Staat muss sich verschlanken, der muss weniger Geld ausgeben, die Steuern müssen besser eingesetzt werden. Ich habe sehr selten von Leuten gehört, Steuergelder werden gut eingesetzt. Egal, wo man auf dem politischen Spektrum ist, links, rechts, libertär. Ich habe noch fast nie gehört, dass jemand gesagt hat, wow, Steuergelder werden super eingesetzt. Das heißt, das Bewusstsein dafür, dass Steuergelder schlecht eingesetzt werden, ist schon da. Und das Bewusstsein muss aber auch auf Landesebene stattfinden, zu sagen, wir wollen Bitcoin in unseren Wirtschaftskreislauf integrieren, weil es unsere Wirtschaft schützt. Damit schützt es Arbeitsplätze und es schützt auch unsere Bürger. Und ich glaube deswegen, dass es gibt in Zukunft wahrscheinlich zwei Arten von Jurisdiktion. Es gibt die, die Bitcoin-freundlich sind. Das sind die, wo Dinge günstiger werden, wo Menschen wahrscheinlich auch glücklicher werden. Und wo es den Menschen besser geht. Und dann gibt es die Jurisdiktionen, die unfrei sind. Die werden Bitcoin verbieten, weil sie die Menschen unterdrücken wollen. Und dort wird es den Menschen schlechter gehen und Dinge werden teurer werden.
Aber auf was hinauf oder mit welcher Begründung sollte dann überhaupt so eine Jurisdiktion entstehen, wo Bitcoin und die Menschen dermaßen unterdrückt werden? Das ist ja dann schon quasi auf Nordkorea-Ebene. Wenn man das wirklich direkt vergleicht mit dem Nachbarn nebenan, wo dem es dann plötzlich besser geht wegen Bitcoin.
Ich denke, das ist jetzt ein sehr extremer Vergleich, aber du hast nicht Unrecht, weil es ist ja wirklich so, selbst wenn im Dachraum jetzt von irgendeiner Jurisdiktion entschieden wird, Bitcoin wird verboten, das ist ja nicht so. Also in Deutschland zum Beispiel hat die BaFin sich 2016 schon ganz klar zu Bitcoin positioniert. Bitcoin wird momentan meines Wissens nach wie Gold besteuert. Und wenn man das jetzt mal auf der unternehmerischen Ebene betrachtet, wenn man Bitcoin beispielsweise in einer KG hält, einer Kommanditengesellschaft, die wie eine natürliche Person besteuert wird, ist das Halten und dann Verkaufen von Bitcoin nach 12 Monaten auch steuerfrei. Mhm. Das heißt, das Einsetzen von Bitcoin als Wertspeicher in Deutschland funktioniert eigentlich gut. Aber wenn es so wäre, dass Bitcoin verboten werden würde, dann würden wir tatsächlich langfristig in solche Szenarien kommen, wo es wieder vermehrt Jurisdiktionen auf der Welt gibt, die in den Sozialismus verfallen oder in den Totalitarismus, wie ja, Venezuela, Nordkorea ist ja wirklich ein extremes Beispiel jetzt. Aber das kann schon sein. Und ich glaube deswegen, ich persönlich glaube, dass die Spieltheorie dazu führen wird, dass die freie Welt sich Bitcoin gegenüber öffnen wird. Und das liegt ganz einfach auch daran, dass Bitcoin nicht aufzuhalten ist. Wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, was ist Bitcoin? Bitcoin ist erstmal eine Idee. Und dann ist Bitcoin Mathematik, Nullen und Einsen. Dann ist Bitcoin Software, dann ist Bitcoin ein Netzwerk, das aus Hardware und Software besteht. Und jetzt ist Bitcoin ein Netzwerk mit eigener Währung und einer eigenen Industrie. Und diese Industrie ist einer der schnellst wachsenden Industrien der Welt. Und diese Industrie ist auch recht profitabel. Wieso ist das so? Bitcoin, die Volatilität bei Bitcoin führt dazu, dass Geschäftsmodelle, die nicht funktionieren, relativ schnell selektiv durch den Markt aussortiert werden. Das heißt, wenn man langfristig in Bitcoin erfolgreich sein möchte, muss man eine gewisse finanzielle Disziplin an den Tag legen. Man muss lernen zu sparen und richtig mit seinen Ressourcen umzugehen. Und das führt eigentlich dazu, dass Unternehmen, die langfristig existieren, auch Profit machen. Das ist der Unterschied zum bestehenden System, wo es nicht wichtig ist, Profit zu machen, weil ich über die Verschuldung wachsen kann und Wachstum im Vordergrund steht und Wachstum ist wichtig aus Perspektive des Staates, weil dann gesagt werden kann, wir haben dieses Quartal oder dieses Jahr so und so viel Wachstum verbucht. Aber Wachstum aus meiner Perspektive ist nicht am wichtigsten, sondern sehr wichtig ist die Profitabilität und die Effizienz. Wie gehe ich mit meinen Ressourcen um? Und deswegen ist die Bitcoin-Industrie so profitabel. Und das wird auch so erkannt.
Das heißt, du brauchst eigentlich in der jetzigen Welt diesen Idee, den vielleicht Immobilienentwickler gut verstehen, dass du mit dem Hebel das weiche Geld nur ausnutzt. Aber dann in einer Bitcoin-Welt brauchst du eigentlich eher meinen orthodoxen Zugang, lieber erstmal Geld einnehmen, bevor du es ausgibst.
Definitiv. Es ist ja so, dass auf einem Hartgeldstandard bin ich gar nicht incentiviert, mich zu verschulden, um die monetäre Inflation, also die Vermehrung der Geldmenge, die dazu führt, dass Geld an Wert verliert und Dinge teurer werden, auszugleichen, weil Dinge ja günstiger werden. Also ich muss mich eigentlich gar nicht verschulden. Ich kann mich aber natürlich verschulden und die Verschuldung macht dann Sinn, wenn ich nicht an meine Reserven gehen möchte. Und es ist auch sinnvoll, nicht immer an seine Reserven zu gehen, weil Reserven, und damit meine ich Gespartes, ermöglichen mir, für die Zukunft zu planen. Also ich brauche zum Beispiel, ich muss sparen, damit ich für die Zukunft planen kann. Und ich muss für die Zukunft planen können, damit ich kreativ arbeiten kann, damit ich produktiv sein kann oder eine Familie gründen möchte oder dergleichen. Und wenn ich zum Beispiel jemand bin, der eine Geschäftsidee hat, aber mein Gespartes nicht ausgeben möchte, weil ich mir darüber bewusst bin, dass diese Geschäftsidee auch nicht klappen könnte, dann ist es auf einem Hartgeldstandard auch sinnvoll zu sagen, ich möchte mir Geld leihen. Dann ist aber die Frage, derjenige, der mir Geld leiht, was möchte der hier dafür haben? Heute ist es so, die Bank sagt, ich möchte Zinsen haben. Die Zinsen sind übrigens momentan, auch wenn wir immer darüber schimpfen, wie hoch die Zinsen sind, gesamthistorisch sind die Zinsen extrem niedrig.
Ja, immer noch.
Ja, ja, die sind zwischen 3-4%.
Also meine Eltern haben noch Haus gebaut irgendwie bei 7-8%.
Genau. Und das ist gesamthistorisch auch nicht so hoch. Also gesamthistorisch, wenn wir uns mal den Zinssatz angucken über die letzten, sagen wir, 2000 Jahre, da gibt es ja Aufzeichnungen drüber, ist der Zinssatz eigentlich so bei 10% gewesen, 10-15%. Das heißt, heute wird Geld geschaffen aus dem Nichts und deswegen kann dafür ein niedriger Zins verlangt werden, weil wenn das nicht zurückgezahlt wird, ist ja eigentlich egal, weil das Geld existierte vorher gar nicht.
Ja, dann wird es einfach durch noch mal neues Geld zugestopft
quasi. Genau, ja. Genau. Und die Leidtragenden sind dann aber auch diejenigen, die sparen, weil das Gesparte entwertet wird über die Vermehrung der Geldmenge. Und auf einem Bitcoin-Standard ist es so, ich muss meine Bitcoin nicht verleihen, weil meine Bitcoin durch das begrenzte Angebot an Kaufkraft steigen. Wenn ich meine Bitcoin aber verleihen möchte, hat das ein recht hohes Risiko. Dann ist die Frage, was ist der Zinssatz? Meine Annahme ist, der Zinssatz ist der Kaufkraftgewinn von Bitcoin im Jahr. Den kann man sich ja ausrechnen. Momentan ist der ja extrem hoch, 55%. Deswegen ist es auch sinnvoller, sich Geld zu leihen, um Fiat-Geld zu nehmen, weil ja die Zinsen niedriger sind. Aber in 10, 20 Jahren ist der Kaufkraftgewinn von Bitcoin vielleicht per annum, also pro Jahr, oder in 20, 30 Jahren, sagen wir jetzt mal 10-15%. Mhm. Wenn ich also meine Bitcoin verleihe, dann müsste mir jemand 10-15% im Jahr geben, also den Kaufkraftzugewinn der Bitcoin, und noch ein Risikopremium, weil genau, wenn er die Bitcoin verliert, dann verliere ich in Zukunft jedes Jahr da diesen Kaufkraftzugewinn bei Bitcoin, der stattfindet aufgrund des begrenzten Angebots. Dadurch wären die Zinsen natürlich höher. Dadurch wird sich weniger Geld geliehen, das halte ich aber wiederum auch für sinnvoll, weil Leute dann nur Dinge tun, wo sie bereit sind, das Risiko einzugehen. Und dann ist die Frage, möchte ich einen Zinssatz dafür haben oder möchte ich dafür beteiligt werden an deiner Unternehmung? Also ich kann jetzt ja sagen, ich leihe dir meine Bitcoin, du gibst mir dafür einen Zinssatz, der den Kaufkraftzugewinn, den diese Bitcoin theoretisch in meinem Wallet haben, ausgleicht, plus ein Premium für das Risiko, falls du die Bitcoin verlierst, oder ich sage, ich möchte an deiner Unternehmung beteiligt werden. Ich möchte von dir keine Zinsen erhalten, sondern ich möchte so und so viel Prozent Beteiligung haben.
Also nur um es plastisch zu machen, das, was du jetzt gerade beschreibst, dass eben das Geld so billig ist, heute in unserem Fiat-System, das führt dann dazu, dass wir alle irgendwie in der Schule waren mit jemandem, der damals nicht wahnsinnig helle war, aber heute auf LinkedIn alle zwei Tage ein neues Unternehmen gründet und sich abfeiern lässt und offenbar immer noch Geld dafür bekommt. Also diese Missallokation von Kapital. Und was ich mich immer frage ist, kann es sein, dass der Widerstand gegen Bitcoin auch in der Konzernwelt heute daran liegt, dass diese Konzerne alle auf dieses Fiat-Profit-Modell heute ausgerichtet sind. Das heißt, ganz banal gesagt, Fast Fashion, Fast Food, ja, dieses permanente Konsum-, Profit-, Wachstumsstreben, das ja auch von linker Seite, die wiederum den Sozialismus wollen, angeprangert wird, die hätten vielleicht etwas davon, wenn sie jetzt eine Bitcoin-Strategie adaptieren, aber ihre gesamte Anreizstruktur ist darauf ausgelegt, das eigentlich nicht zu erkennen und abzulehnen.
Das stimmt. Und es ist tatsächlich auch so, viele der Unternehmen haben Geschäftsprozesse oder bieten Produkte an, die keine Nachfrage haben, aber die überleben durch staatliche Subventionen. Und das ist ja noch schlimmer.
Also, ja, das stimmt, das kommt auch noch dazu.
Das kommt auch noch dazu. Und was du sagst, stimmt, diese Menschen sind eigentlich nicht incentiviert, Bitcoin verstehen zu wollen, weil Bitcoin eigentlich offenbart, dass deren Geschäftsmodelle keinen Sinn machen. Und das ist aber ja auch okay so. Also über die Dauer werden diese Geschäftsmodelle, von denen du sprichst, da gibt es ja diverse, auch nicht funktionieren, weil die Menschen über den Wertzugewinn, den Bitcoin in seiner Kaufkraft über die Zeit hinlegt, erkennen werden. Da gibt es ein anderes Wirtschaftssystem, weil man muss ja sagen, Bitcoin und das Fiat-System sind konträr existierende Systeme. Mhm. Und das Bitcoin-System wurde auch so konzipiert, dass es quasi konträr zum Fiat-System existiert. Und wenn Bitcoin in seiner Kaufkraft jetzt weiterhin steigt, werden irgendwann junge Menschen sich die Frage stellen müssen, was möchte ich? Möchte ich Teil dieses Systems werden, das mir Chancen gibt, das mir erlaubt, profitabel zu werden, recht schnell sogar, weil der Kaufkraftzugewinn von Bitcoin bedeutet ja auch, wenn ich als Firma Geld einnehme und ich einen Teil davon in Bitcoin halte, dann werde ich schneller profitabel, weil meine Einnahmen ja auch sozusagen schneller steigen.
Das Geld, das ich einnehme, wächst nach dem Einnehmen im Wert.
Genau, das heißt, es geht gar nicht darum, dass ich sage, ich muss wachsen, mehr Kunden, sondern ich kann sagen, ich kann mich darauf konzentrieren, ein qualitatives Produkt, eine qualitative Dienstleistung dem Markt anzubieten. Dafür würde ich entsprechend bezahlt und nach Bezahlung steigt das Geld, was ich erhalten habe, auch noch in der Kaufkraft. So. Und dann können sich, glaube ich, junge Menschen die Frage stellen, möchte ich Teil dieses Systems sein oder möchte ich Teil des Systems sein, das du eben gerade beschrieben hast? Und ich glaube, dass intelligente Menschen, die mit sich im Einklang sind, sich Bitcoins zuwenden werden über die Zeit. Ne? Das würde natürlich lange dauern und dadurch werden diese Geschäftsmodelle, von denen du sprichst, mit der Zeit auch aussterben.
Es ist ja faszinierend, wenn ich jetzt auf die Straße rausgehe und die Leute frage, glaubst du, wir brauchen ein neues Wirtschaftsmodell? Dann werden 98% der Leute sagen, ja, wir brauchen es ungerecht, also alles ganz furchtbar. Aber natürlich, die meisten sind ja gepolt und wir sind ja alle darauf gepolt, irgendwo immer das alles an den Staat zu eskalieren, wobei der Staat natürlich, wissen wir, das Problem ist. Das heißt, das ist nicht das Ding. Du hast aber beschrieben, dass du der Meinung bist, dass es die Unternehmer sein werden, die zum Beispiel im Dachraum Mittelstand, die das möglicherweise checken werden, weil die sagen, naja, der Staat ist nicht die Lösung. Und ist das nicht eh der Kern von Unternehmertum generell, dass ich irgendwann mal draufgekommen bin, ich muss mich eigentlich selbst um mein Schicksal kümmern und nicht mich auf den Staat verlassen?
Ja, für mich ist auch ein Unternehmer oder eine Unternehmerin nicht jemand, der nur ein Unternehmen führt, sondern auch jemand, der einfach Unternehmungen angeht. Also es kann auch ein kleiner Unternehmer sein, eine kreative Person, die einfach Eigenverantwortung übernimmt. Das ist nur einmal klar. Jetzt geht es hier nicht nur um große Unternehmen. Es geht auch um das Individuum. Also hast du auch nicht so gemeint.
Nein, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das sagen, weil gerade in unserer heutigen Kreativwirtschaft, Online-Digitalwirtschaft sind die kleinen sogar im Vorteil. Ja. Zum Beispiel das, was ich tue hier, ich meine, ich hoffe, dass jetzt nicht die Regulatoren oder die Politiker zuhören, aber warum hast du so einen unglaublichen Boom beispielsweise im Content-Bereich? Das ist ja irre, was sich da abspielt. Warum? Weil es nicht so stark bürokratisiert und reguliert ist, weil du mit relativ wenig Aufwand relativ viel erreichen kannst. Ja. Und das gilt für viele digitale Produkte, während du, wenn du jetzt anfängst, in einem stark regulierten Bereich tätig zu werden, dann wird das unfassbar teuer und unfassbar schwierig.
Ja, genau. Und ich glaube tatsächlich, es liegt an den Unternehmern, an den Unternehmerinnen, an den Individuen, diese Dynamik zu erkennen. Und ich glaube, dass der Staat es erst danach erkennen wird. Und der Staat wird auch ein Stück weit obsolet gemacht, natürlich durch diesen Prozess an sich. Also die Monetarisierung von Bitcoin, das heißt, das Zugewinn an Kaufkraft von Bitcoin steht ja für sich. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen führe, dann wäre ich ja, wenn ich ganz ehrlich bin, wäre ich ja bescheuert, Bitcoin nicht zu adaptieren. Also wieso sollte ich das machen? Das ist ja so heute, du weißt, früher haben die Boxer, Mike Tyson, Muhammad Ali, relativ wenig Krafttraining gemacht und sind viel laufen gegangen. Dadurch waren die aber relativ verletzungsanfällig, weil der Kampf an sich schon so intensiv ist, dass das Laufen, das ja auch auf die Dauer anstrengend für die Gelenke ist, dazu führt, dass man sich stärker verletzt. Heute hat man ein ganz anderes Wissen und Athleten machen wesentlich mehr Krafttraining und sich nehmen ihren Wettkämpfen auch so zu stärken, dass sie sich nicht verletzen. Wenn du aber Krafttraining ablehnst, weil das vielleicht früher nicht so gemacht wurde, verletzt du dich schneller. Also du bist im Nachteil. Und wenn du Bitcoin ablehnst, bist du auch ganz klar im Nachteil. Also die Spieltheorie wird dazu führen, dass diejenigen, die es erkennen, Bitcoin verstehen werden. Und es sind wahrscheinlich auch die, die Bitcoin verstehen sollen, weil ich bin auch der Überzeugung, nicht jeder hat Bitcoin verdient. Also die Menschen, die von dem bestehenden System, also ich profitiere auch von dem bestehenden System, weil ich in der Immobilienwelt arbeite. Das war mir gar nicht bewusst, als ich angefangen habe, da zu arbeiten. Aber mit Zeit macht man sich natürlich Gedanken und reflektiert auch. Und deswegen ist es mir heute auch so wichtig, meinen Beitrag zu leisten zu Bitcoin. Aber diejenigen, die Profiteure sind und unreflektiert das einfach annehmen, die haben Bitcoin auch gar nicht verdient. Und es gibt ja den Spruch, jeder kauft Bitcoin bei dem Preis, den er verdient. Und der Spruch klingt erstmal relativ hart, aber man sollte sich natürlich angucken, was damit gemeint ist. Nicht jeder, also wieso hat ein Mensch, der andere Menschen schlecht behandelt, verdient Bitcoin und dann von dem Kaufkraftzugewinn zu profitieren. Und es scheint eben so, dass alle 80 bis 100 Jahre diese riesigen gesellschaftlichen Verwerfungen stattfinden. Und normalerweise ist es so, dass die in Krieg und Zerstörung enden, weil die Währung, wie du gerade genannt hast, irgendwann einfach weginflationiert wird. Entweder weil Krieg zu teuer ist oder weil die Schulden so hoch sind, dass die Zentralbanken einfach sagen, wir entwerten die Währung, dann haben wir auch weniger Schulden und was das mit der Bevölkerung macht, ist uns eigentlich ziemlich egal. Aber jetzt gibt es zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte neben Gold ein digitales Asset, das jeder nutzen kann, um sich davor zu schützen. Also Bitcoin schützt eigentlich zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit das Individuum vor den Verwirrungen und vor den gesellschaftlichen Verwerfungen, die anscheinend in der menschlichen Natur liegen und die alle 80 bis 100 Jahre zu großen Kriegen führen. Und in Europa war es ja eigentlich bis zum Zweiten Weltkrieg so, dass alle 20 Jahre in Mitteleuropa ein großer Krieg war. Und die Menschen konnten sich damals natürlich mit Gold schützen, aber Gold ist recht schwer und einfach zu beschlagnahmen. Und dadurch waren sie den Dingen ausgesetzt, die dort passiert sind. Das gilt übrigens auch für ihr Hab und Gut. Das heißt, Immobilien, Ländereien und so weiter sind sehr, sehr leicht zu beschlagnahmen, Bitcoin nicht.
Es ist sogar noch besser als Gold in vielerlei Hinsicht, was das betrifft, weil du mit Bitcoin auch einen systematischen Ansatz hast. Das heißt, du kannst Bitcoin auch tatsächlich als sofort funktionierendes Wirtschafts- und Währungssystem verwenden, während du das mit Gold natürlich nicht kannst. Du kannst mit Gold zwar individuell als Familie und möglicherweise auch als Firma Werte über Zeit und Raum transportieren, das ist richtig, aber du kannst nicht ein sofort ad hoc funktionierendes Wirtschaftssystem, das du hineinplagen kannst. Und man kann es, also ich sehe es ja auch wahnsinnig gerne so, dass du einfach, dass Bitcoin einfach ein Problem besser und eleganter löst, dass wir einfach über die Jahrhunderte zurückgehend zur Bank of Amsterdam durch diese Zentralisierung gelöst haben und dass das einfach ein 400 Jahre altes großes Missverständnis ist, das dann jetzt immer zu größeren Problemen führt mit der Zeit, aber auch in der Vergangenheit zu großen Problemen geführt hat und dass Bitcoin einfach jetzt, ganz banal gesagt, wir sind halt jetzt mit Wir sind zwar mit Wegen gefahren, aber die Räder waren halt immer noch eckig. Sie waren halt zwar nicht mehr so eckig wie die Räder vor 800 Jahren, aber sie waren immer noch eckig und jetzt plötzlich haben wir das runde Rad erfunden. Und dass diejenigen, die ihr gesamtes Konstrukt rund um die eckigen Räder aufgebaut haben, jetzt sagen, naja, das runde Rad brauchen wir eigentlich nicht. Das ist eigentlich zu gefährlich, das geht zu schnell und ist eigentlich, das ist ja auch logisch. Also wir haben ja diese Reaktion, wir sehen sie auch. Was mich interessiert, weil du es jetzt schon zweimal erwähnt hast und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe das oft erlebt und ich glaube, wir werden es noch eine lange Zeit erleben, dass diese Monetarisierung, nämlich die Tatsache, dass Bitcoin heute in erster Linie ein Store of Value Asset ist, das noch dazu sehr volatil ist, wird als Argument gegen Bitcoin verwendet. Aber so wie du es beschrieben hast, in diesem Monetarisierungsprozess ist das einfach nur eine Phase, die allerdings schwer zu erkennen ist, weil ja, wir sind allgemein in der Phase, aber wir könnten jetzt theoretisch wir zwei sofort Bitcoin als Transaktionseinheit und auch als Unit of Account anwenden. Ja. Was erwartest du? Also es ergibt sich ja langsam ein Bild. Seele spricht auch davon. Jetzt haben wir jetzt ungefähr noch 50% Wertzuwachs im Jahr. Erwartest du, dass sich das über die nächsten 50 Jahre langsam Richtung, was hast du gesagt, 10-15% bewegt und dass wir dann rauskommen nach ungefähr einem halben Jahrhundert aus dieser oder dass wir dann in die nächste Monetarisierungsphase kommen mit Unit of Account, Unit of Transaction, dass das eigentlich erst passiert, wenn wir zwei, ich wollte sagen alt und grau sind, aber grau bin ich jetzt schon, wenn wir zwei wirklich alt sind. Egal, ob du mit Öl oder Gas heizt oder einfach nur am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen möchtest, eine Heizung von 21 Energy macht's warm zu Hause, macht's warm im Büro, macht sogar warm in der Industriehalle, die spart CO2 und du meinst nebenbei Bitcoin. Und wer möchte das nicht? Mit dem Code WasBitcoinBringt sparst du dir 5% gleich reinschauen bei 21energy.com. Bitcoin ist dezentral, aber das Mining, naja, mit dem BitEx Solo Miner kann man da etwas ändern und auch um einen echten Block mitspielen. Unbedingt reinschauen bei solomining.de und holt euch den BitEx Open Source Solo Miner mit dem Code WasBitcoinBringt für -5%. Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio- und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann. Und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt und weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt.
Ja, ich glaube schon. Ich beantworte gleich die Frage. Ich hätte nur einen Kommentar. Ich habe keine Antwort, aber ich frage mich das teilweise selber. Ich frage mich wirklich oft, wie können Menschen die Chance, die Bitcoin bietet, nicht erkennen und sich so dagegen verwehren? Es ist zu Anfang einer Bitcoin-Reise frustrierend und irgendwann verwundert es einen nur noch. Ich versuche jetzt auch niemanden zu überzeugen. Also ich habe mich da auch sehr geändert. Ich spreche auch gar nicht so viel drüber, wenn ich nicht gefragt werde. Aber es verwundert mich dann doch sehr, wie Menschen das nicht erkennen können.
Also ich kannst du aus deiner eigenen Perspektive sagen, dass du einfach gewisse Vorstellungen, gewisses Ego mitbringst, dass da einfach im Weg steht. Und ich nehme an, wenn das je ausgeprägter diese Vorstellungen und dieses Ego sind oder die Anreize, desto schwieriger ist es zu sehen, weil du sitzt jetzt hier, als wärst du das Logischste auf der Welt, aber gleichzeitig wirkst du für mich fast so wie jemand, der aus der Zukunft zu uns spricht, weil die meisten Menschen haben keine Ahnung, ist uns klar, oder?
Ja, es wird einem klar. Also es wird einem klar. Es verwundert mich dann noch immer sehr. Vielleicht liegt es an der Schulbildung, wenn wir uns in Deutschland die Schulbildung angucken. Eigentlich kommt die Gymnasien und das Gymnasium kommt ja eigentlich von den Preußen. Und die Preußen haben gesagt, waren der Auffassung, jemand, der aufs Gymnasium geht, kann ein guter Beamter oder ein guter Soldat werden.
Ja, was man halt so braucht.
Was man halt so braucht. Und auch Franz Josef, also der letzte österreichische, nicht der letzte, aber ich sag der letzte bekannte und österreichische Kaiser, Habsburger mit Größe, war ja auch davon inspiriert. Und auch die österreichischen Ökonomen, die wir kennen, Ludwig von Mises, Karl Menger, Eugen Böhm vom Barwerk und Friedrich Wieser, die waren alle auf Gymnasien, also so wie es sie auch heute noch gibt, und haben auch diese Bildung genossen, sind trotzdem aber zu den Entschlüssen gekommen wie wir, aber die meisten eben nicht. Also da ist auch eine gewisse Incentivierung, glaube ich, in der Bildung, die vielleicht auch nicht zulässt, solche Gedanken zu fassen. Aber um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, es gibt auch eine Website, die das Ganze ganz gut beschreibt, die heißt Bitcoin Fire Calculator oder calculator.com, und da gibt es 6 verschiedene Modelle. Die Compound Annual Growth Rates, also jährliche Durchschnittsraten von Bitcoin in die Zukunft prognostizieren, und die tun das basierend auf vergangenen Wachstumsraten, und da gibt es verschiedene Modelle 1 bis 6. Modell 1, 2 und 3 haben eine sehr optimistische Sichtweise auf die Wertentwicklung von Bitcoin, Modell 2 eine weniger optimistischere und Modell 3 eine noch weniger optimistischere, und 4, 5 und 6 sind dann so Power-Law-basierte. Das ist dann, muss man dann selber entscheiden, wofür man sich entscheidet. Ich mag das Modell 3 sehr gerne. Das ist ein einfaches Modell, das sagt, wie hat sich Bitcoin in der Vergangenheit entwickelt. Darauf basiert nehmen wir Annahmen, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird, aber wir ziehen pro Jahr bis zu 20% ab, einfach nur um realistisch zu bleiben, weil es ist ja so.
20% nicht 20% Punkte.
Nein, 20% pro Jahr, bis zu 20% pro Jahr. Und es ist ja so, umso größer die Marktkapitalisierung von Bitcoin wird, umso weniger Einfluss haben neue Zuflüsse auf die gesamte Marktkapitalisierung. Wenn Bitcoin 1 Million Euro wert ist und ich stecke 10 Millionen Euro rein, dann sind es 11 Millionen. Wenn Bitcoin 1 Milliarde wert ist und ich stecke 10 Millionen rein, ist das prozentual fast nichts.
Genau, und man kann es auch andersrum sagen, je mehr Geld drinsteckt, desto mehr Geld muss reinfließen, um es auch wirklich zu bewegen.
Genau. Und deswegen ist es natürlich ganz klar, dass diese Kaufkraftzugewinne, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, nicht in der Zukunft stattfinden werden, aber sie werden immer noch recht groß sein. Und dieses Modell 3, das ich angesprochen habe, das geht davon aus, dass wir im Jahr 2024 eine Kaufkraftzugewinn von 35% haben. Tatsächlich war er aber 55, aber wir gehen jetzt einfach mal vom Modell 3 aus, weil das sagt dann, dass es 32 sind, 29, also es geht dann immer weiter runter. Und es geht, glaube ich, davon aus, dass im Jahr 2053 wir ungefähr bei 13% jährliche Kaufkraftzugewinn von Bitcoin sind. Ne? Also im Jahr 2053 sind wir immer noch über 10%. Und dann ist irgendwann die Frage, wie du ganz richtig gesagt hast, wo steht Bitcoin in 30 Jahren? Sehr schwer zu sagen. Also solche Annahmen ist sehr schwierig, Annahmen zu treffen, die über, also generell in die Zukunft gehen, aber insbesondere auf 30 Jahre. Aber wenn wir das hypothetisch einfach mal durchspielen, dann wäre es ja dann so, dass Bitcoin sozusagen nicht nur ein guter Wertspeicher ist, sondern dann ist es auch ein Transaktionsmittel und eine Rechnungseinheit, die global genutzt wird, um Güter und Produkte zu bewerten und Dienstleistungen. Und dann wäre Bitcoin so etwas wie ein globaler Index für die globale Produktivität. Und Bitcoin würde mit der globalen Produktivität steigen. Und wenn es beispielsweise Naturkatastrophen geben würde, dann würde Bitcoin auch mal sinken. Und momentan ist es noch so, dass Bitcoin durch diesen 4-Jahres-Zyklus geht, der mit verschiedenen Dingen zusammenhängt, aber hängt auch mit dem Emissionsplan, also mit dem Ausgabeplan von Bitcoin zusammen. Und alle 4 Jahre halbiert sich eben die Anzahl an Bitcoin, die geschürft werden kann, wobei schürfen eigentlich auch das falsche Wort ist, produziert werden können, weil ich würde sagen, es ist eher eine Art Produktion oder eine Freisetzung
über Wirtschaftsdienstleistungen. Genau, eigentlich werden die Bitcoins sind ja schon da, sie werden eigentlich freigeschaltet.
Ja, sie werden eigentlich freigeschaltet.
So wie das Gold ja schon da ist, du musst es nur entdecken oder rausbuddeln.
Genau.
Aber es war immer da.
Genau. Und da ist es eben so, dass Bitcoin normalerweise durch diese Spekulationsblasen gibt, weil nach 4 Jahren, wir hatten das letzte Mal jetzt im Mai, glaube ich, war das, wenn ich mich nicht irre, 2024, da hat sich die Anzahl eben halbiert, das Angebot hat sich halbiert. Mhm. Dann steigt der Preis aber noch nicht direkt und das hängt damit zusammen, dass die Miner dann ja auch weniger Einnahmen haben. Also wenn ich nur noch die Hälfte an Bitcoin bekomme, habe ich weniger Einnahmen und dann muss ich mehr Bitcoin verkaufen, um profitabel zu bleiben. Und dadurch sind mehr Bitcoin auf den Markt. Und deswegen steigt der Preis von Bitcoin nicht direkt nach dem Halving, weil die Miner weniger Einnahmen haben, um die operativen Kosten bleiben gleich oder steigen eventuell. Deswegen müssen sie mehr Bitcoin verkaufen. Das drückt den Preis leicht. Und deswegen geht Bitcoin nie direkt nach dem Halving hoch, auch wenn das die meisten erwarten. Aber es passiert eben nicht aufgrund dieser Dynamik.
Das passiert dann immer so bei den Medien. Da kommen dann echt, das merke ich schon, da kommen dann die Fragen, du, das war doch gestern, war Halving, warum ist Bitcoin dann nicht auf 200.000? So?
Genau. Ja. Aber die wissen eben nicht, dass viele Bitcoin-Unternehmen sind ja davon abhängig, also Bitcoin-Mining-Unternehmen, wie viel Bitcoin sie produzieren oder freisetzen. Wenn sie nur noch die Hälfte an Bitcoin freisetzen können, haben sie auch nur noch die Hälfte an Einnahmen. Und das führt dazu, dass sie mehr Bitcoin verkaufen müssen. Und dadurch, dass das Angebot kurzfristig, manchmal sogar höher, was interessant ist. Aber
ich wünsche mir ja, also mir geht es ja vor allem, was du hier gerade beschrieben hast, ist dieser Fahrplan. Und das finde ich großartig, ja, dass wir sagen, wir haben immer weniger jährliches Wachstum im Bitcoin-Preis, aber wir können mit diesem Wachstum arbeiten. Wir können Annahmen treffen, wir können das so ähnlich sogar machen, wenn wir wollen, wie das früher mit Aktienpaketen war. Da hat man gesagt, naja, wenn du 4% pro Jahr verkaufst, ja, in der Endsparphase, zum Beispiel in der Rente, wenn du 4% pro Jahr verkaufst und du gehst von 8% pro Jahr Wachstum aus, dann bist du noch auf der sicheren Seite. Mhm. So ungefähr, okay.
Wobei, da würde ich zum Beispiel dann bei Bitcoin sagen, anstatt die Bitcoin zu verkaufen, lieber sich dagegen Geldline, da muss man die Bitcoin nicht verkaufen, aber was du sagst, stimmt trotzdem.
Und ich gehe davon aus, dass die Produkte, die das ermöglichen werden, dass man gegen Bitcoin Geld leiht und dass solange wir auch, weil wir gehen ja da auch dann weiterhin von einer Welt aus, in der es Fiat Money auch noch weiterhin gibt. Ne?
Ja, davon gehe ich aus. Also ich gehe davon aus, dass es Fiat Money noch lange geben wird. Natürlich gibt es gewisse Wirtschaftsräume, in denen Kollabierung des Wirtschaftssystems relativ schnell stattfindet. Ich habe ja eben einige angesprochen und der Libanon ist ein interessanter interessantes Beispiel, weil es relativ, also es ist 2019 passiert, es ist gar nicht so lange her. Aber das Fiat-Geldsystem an sich wird noch recht lange aus meiner Sichtweise bestehen. Und da gibt es etwas, das nennt sich eben den Lindy-Effekt. Und der beschreibt, dass so länger etwas existiert hat, umso länger wird es wahrscheinlich auch existieren.
Aber ich kann dann theoretisch hergehen und kann sagen, okay, ich muss es gleich verkaufen, ich beleihe meine Bitcoin bei einer Bank oder bei einem Online-Dienst, was auch immer das es dann gibt, weil das ist ja jetzt noch nicht ultra relevant, da sind wir jetzt noch zu früh. 53 ist ja ein guter, weil das ist ja noch lange hin, 53, das sind noch 25 Jahre, da gehe ich dann auch tatsächlich schon auf meine wohlverdiente Rente zu, ja, und dann kann dieser Podcast, wird dann jemand anderer übernehmen, der wird dann heißen, was Bitcoin brachte, aber großartig, was wir machen können, weil dass wir heute darüber reden können, ich fühle mich total privilegiert, weil einerseits ist das sozusagen die persönliche und die unternehmerische Perspektive, aber dann auch die Welt, die das bastelt. Mhm. Diese, wo dann wirklich auch wieder, ich sage mal, Bodenständigkeit, Seriosität eine ganz andere Rolle spielen. Mhm. Und ich glaube, dass dafür schon, du hast ja auch schon die Kaiserzeit und so erwähnt, also dafür ist dann das beste Beispiel tatsächlich in der Vergangenheit zu suchen mit den Phasen, in denen der Goldstandard gut funktioniert hat wahrscheinlich.
Ich denke auch, weil Gold ist ein gutes Beispiel, weil es diese historischen Evidenzen liefert, von denen du sprichst, die uns helfen, Annahmen zu treffen darauf, wie ein Bitcoin-Standard aussehen könnte, weil im Endeffekt sind es ja Annahmen. Es ist ja eine gewisse Theorie, aber das ist ja auch der Unterschied zwischen zum Beispiel der historischen Schule in Deutschland und der österreichischen Schule. Also die österreichische Schule ist deduktiv. Das bedeutet, man hat eine gewisse Theorie und basierend auf dieser Theorie sucht man nach Statistiken und Daten und versucht, diese Theorie zu beweisen. Und bei Bitcoin ist das Schöne, Bitcoin ist so eine sich selbst beweisende Theorie. Es ist eigentlich das, was die Österreicher und die österreichischen Ökonomen sich immer vorgestellt haben. Es ist eine sich selbst beweisende Theorie und das finde ich ziemlich cool. Und auch diese Halbierungszyklen, also dieser Halving-Zyklus, von dem wir eben gesprochen haben, der führt dann mittelfristig schon dazu, dass der Preis von Bitcoin steigt, weil das Angebot verknappt wurde. Einige Miner gehen pleite, andere Miner lernen damit umzugehen oder sie gehen an den Kapitalmarkt und nehmen mehr Geld auf, um auszugleichen, dass es weniger Bitcoin gibt, die sie sozusagen einnehmen können. Da ist dann nochmal eine Eigendynamik auf der Perspektive. Aber dann, und das sollte eigentlich im November, Dezember diesen Jahres passieren, steigt der Bitcoin-Preis. Und wenn der Bitcoin-Preis steigt, dann hat diese Theorie Bitcoin sich quasi selber bewiesen und dann fängt das öffentliche Interesse an. Dann fangen die Schlagzeilen an und dann kommt die Spekulationsblase ins Rollen. Und diese Spekulationsblase löst sich eigentlich immer wieder selber auf, weil die Volatilität von Bitcoin dazu führt, dass die sich zu hoch verschuldet haben, die falsch kalkuliert haben, recht schnell bestraft werden. Das klingt jetzt hart, aber das ist eigentlich gut und ich erkläre jetzt auch wieso. In dem bestehenden System ist es so, Gewinne werden privatisiert und Verluste werden sozialisiert. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen führe, was systemrelevant ist, die Profite, die ich mache, solange es gut läuft, gehen an die Mitarbeiter, gehen ans Unternehmen, gehen an mich. Und wenn es schlecht läuft, sage ich, ich bin systemrelevant, ich brauch Geld vom Staat und dann werden die Verluste sozialisiert. Und wie ist das gemeint? Das Geld, was dann ausgezahlt wird, wird oftmals neu geschaffen. Neue Schaffung von Geldes führt dazu, dass das bestehende Geld an Kaufkraft verliert und somit werden die Verluste sozialisiert. Das ist extrem unfair. Es gibt kein Unternehmen aus meiner Perspektive, was zu groß ist, um zu scheitern. Das ist an sich ein sehr komischer Gedankengang.
Ja, man muss aber sehr tief in der Geschichte verwurzelt sein und sehr viel seine Austrians gelesen haben, um das überhaupt noch zu entdecken heute, glaube ich. Also ich glaube, bei diesem Too Big to Fail und diesen Bailouts, da wird es noch einigermaßen offensichtlich für die Menschen, aber es fängt ja schon kleiner an. Wenn du heute ein Startup gründest und dein erster Gedanke ist, welche Förderungen kann ich bekommen? Ja. Das ist ja im Grunde schon. Also dann solltest du das Unternehmen nicht gründen, wenn du dafür eine Förderung brauchst. Ja. Aber dadurch, dass du einerseits diese Bailouts hast und andererseits diese Förderungen hast, ist der Markt so verzerrt, dass du wiederum nicht wirklich eine Chance hast, ohne da mitzuspielen. Ja. Ja. Und ich finde das wirklich, also du hast gesagt, im Dezember diesen Jahres, November diesen Jahres soll der Preis raufgehen. Kann sein, dass ich diese Folge erst sogar Anfang 25 bringe, weil ich hab keine Lust, sie quasi Perlen vor die Säue zu werfen, okay, bevor der Preis dann raufgeht und die Leute wieder aufmerksam werden. Aber wir werden sehen. Aber nur das, als du redest von Ende 24, aber 25 wäre dann, und das ist eigentlich schon der Abschlussfrage jetzt so, in diesem Zyklus, wie du ihn kennst, wäre 25 dann das Jahr quasi der großen Aufregung.
Auf jeden Fall. Und das gibt einem auch die Möglichkeit, ganz anders zu planen, weil die Volatilität wird erstmals Risiko wahrgenommen. Und aus der Perspektive einer Person, die in dem Fiat-System mental operiert, kann ich das verstehen, weil die Volatilität kommt nicht gut auf einem Quartalsbericht. Also, ne, wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen führe, was aktiennotiert ist, und ich sage, dieses Quartal lief sehr, sehr, sehr schlecht, dann hat das negative Auswirkungen auf die Aktie. Wenn ich aber zum Beispiel sage, es ist mir eigentlich egal, was andere Menschen darüber denken, wie mein Unternehmen per Quartal performt, und ich verstehe, dass die Volatilität für den Markt an sich gut ist, weil Betrüger entlarvt werden und damit Produkte dem Konsumenten angeboten werden können, die wettbewerbsfähiger sind, jeder davon profitiert und Dinge auch günstiger werden, dann sage ich, ich möchte Teil dieses Systems werden und nehme in Kauf, dass ich vielleicht mal ein schlechtes Quartal habe, mal ein schlechtes Jahr habe, aber langfristig Werte schaffen kann, die so groß sind, dass es schwierig ist vorzustellen. Ich glaube, die wenigsten Menschen können sich zum Beispiel vorstellen, wie wohlhabend Michael Saylor mal werden wird. Also die Leute können sich das gar nicht vorstellen.
Glaubst du, er stellt sich manchmal vor?
Definitiv. Er rechnet sich das, glaube ich, gerne aus.
Was ich ja toll finde, und ist, dass wir reden jetzt zwar von dem Weg sozusagen zu einem Bitcoin-Standard, aber so wie immer im Leben ist ja der Weg das Ziel. Es ist ja ein Prozess. Das heißt, wir sind jetzt schon mental auf dem Weg dorthin. Du noch viel weiter als ich, andere noch viel weiter als du und viele, viele weniger als ich. Aber egal, weil wir können sie alle mitnehmen und wir können quasi jetzt schon auf dieser Basis, auch dieser mentalen Basis unser Leben gestalten. Und ich komme immer mehr drauf, dass auch dieser Ethos, der da im Bitcoin den Bitcoin auch mitbringt, dass mir persönlich der einfach wahnsinnig liegt und ich das wahnsinnig gerne mache.
Ja, noch definitiv. Und um deine Frage vielleicht nochmal zu beantworten, weil ich gerade leicht abgeschweift bin, der Bullmarkt 2025 und die Planbarkeit von Bitcoin aufgrund des bekannten Emissionsplans und der bekannten Historie erlaubt, wie gesagt, eine andere Planbarkeit, weil man nicht abhängig ist von Zinssätzen, die von Menschen entschieden werden, auf die ich keinen Einfluss habe. Und ich weiß auch nicht, wie diese Menschen entscheiden. Also yeah. Jerome Powell, ich weiß ja nicht, was Jerome Powell und die Fed, also die amerikanische Zentralbank, nächstes Quartal oder nächstes Jahr entscheidet. Ich weiß aber ungefähr, wie der Emissionsplan von Bitcoin ist. Ich weiß es ganz genau, wenn ich mir den Code angeguckt habe. Das kann ja jeder machen. Da gibt es auch viele Videos auf YouTube, die einen da durchführen. Zum Beispiel MyNote hat einen sehr guten YouTube-Channel, den kann ich, oder Ministry of Notes ist ein sehr guter YouTube-Kanal.
Schickst du mir, dann verlinke ich ihn.
Gerne, kann ich nur jedem empfehlen, dass man sich einfach mal wirklich selber den Quellencode von Bitcoin anguckt und mal anguckt, wie es der Emissionsplan eigentlich. Das sind, glaube ich, 3 Reihen Code, das ist wirklich nicht viel.
Ja, das ist genau das, was ich gemeint habe. Wir ersetzen quasi dieses fürchterliche bürokratische System von den ganzen Notenbanken und so weiter durch 3-Line-Code.
Ja.
Ja, und das ist halt einfach effizienter. Und wenn es effizienter ist, dann ist es ist einfach besser. Das ist ja das, was wir tun in sozusagen der menschlichen Geschichte.
Genau, und wir machen Dinge dadurch einfacher und ich muss mir weniger Gedanken machen, weil ich spreche jetzt mal von mir, ich weiß, das ist natürlich auch erfahrungsbasiert, weil ich jetzt schon einige Zyklen mitgemacht habe und sehr, sehr viel Fehler gemacht habe, die mir erlauben, vielleicht in Zukunft weniger Fehler zu machen. Mhm. Aber aufgrund dieser Erfahrung und aufgrund des bekannten Emissionsplans von Bitcoin, der im Code festgelegt ist, kann ich planen für die Zukunft.
Und mein Vorschlag ist, dass wir jetzt die Stopp-Taste drücken und dass wir aus deinen Fehlern und deinem Plan für die Zukunft und deinem Plan für den Bullenmarkt 2025, dass wir da in der nächsten Folge daraus lernen.
Machen wir.
Machen wir das?
Gerne.
Sehr gut. Danke, Leon.
Danke dir.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.